auch eine aus juristischer Sicht super freche Norm, voller Vertrauen, voller tiefer juristischer Hoffnung, dass eine Norm Bestand hat, nur weil man sagt, dass sie Bestand hat.
Wir Menschen im Rechtsstaat. Von mir zu dir aufs Ohr. Heute mit Dr. Frank Brede, Richter, Präsident des Landgerichts Baden-Baden und Kandidat bei den Bundestagswahlen 2025. Lieber Herr Dr. Brede, ich freue mich sehr, dass Sie zugeschaltet sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir über den Rechtsstaat zu plaudern.
Ja, Frau Bayrich, ich freue mich auch sehr. Schön, dass ich dabei sein darf.
Lieber Herr Dr. Brede, ich teile mit Ihnen das Privileg, in einem Rechtsstaat leben zu dürfen. Und gemeinsam wollen wir heute so ein bisschen Denkanstöße sammeln, damit wir alle nicht vergessen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht selbstverständlich sind. Und ich möchte ganz sachte einsteigen. Das Erste, was Ihnen einfällt, wenn ich sage Rechtsstaat, das wäre?
Ich glaube, spontan Sicherheit. Ich glaube, Rechtsstaat ist für mich als allererstes Sicherheit. Die Sicherheit vor Willkür und die Sicherheit, dass die Dinge nach einer gewissen Ordnung funktionieren, dass sie vernünftig funktionieren und dass unabhängige Gerichte kontrollieren und garantieren, dass sich daran gehalten wird.
Ich glaube, gerade in den heutigen Zeiten, in denen die Nachrichten tagtäglich mit was Neuem aufwarten, das uns nicht so gut gefällt, ist, glaube ich, das Sicherheitsbedürfnis bei ganz vielen Menschen gestiegen. Also ich glaube, Sicherheit ist für viele ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und mit Blick auf Ihren Beruf, aufs Richteramt, gibt es einen Artikel im Grundgesetz, den Sie besonders mögen? Haben Sie einen Lieblingsartikel? Vielleicht generell oder auch jetzt gerade aktuell?
Also ich mag das Grundgesetz insgesamt. Ich finde das absolut fantastisch und großartig. Und als Jurist finde ich natürlich Artikel 1 hervorragend und super gelungen. Ich mag aber auch Artikel 14 mit dieser super knappen und präzisen Formulierung Eigentum verpflichtet. Das als Norm in eine Verfassung zu schreiben, ist so mutig, so frech, das würde sich heute kein Mensch mehr trauen. Und es ist so voller Inhalt und so bedeutsam für unseren Staat und für die Menschen, die sich damals Gedanken gemacht haben, wie dieser Staat aussehen sollte, dass auch das ein absoluter Liebling ist. Zurzeit finde ich aber besonders schön den 79.3, die sogenannte Ewigkeitsgarantie. Auch eine aus juristischer Sicht super freche Norm, voller Vertrauen, voller tiefer juristischer Hoffnung darin, dass eine Norm Bestand hat, nur weil man sagt, dass sie Bestand hat. Das muss man sich mal klar machen. In der damaligen Zeit, 1948, 49, als die Welt in Schutt und Asche lag und über Millionen von Gräbern Menschen sich Gedanken über die Zukunft machten, gab es da Menschen, die sich ein Konzept ausgedacht haben und die dieses Konzept dann in eine Verfassung, in ein Grundgesetz geformt haben und von dem Konzept so überzeugt waren, dass sie in das Grundgesetz selbst hineingeschrieben haben, so, und das wollen wir jetzt nicht mehr ändern. Wir wollen auch nicht, dass das irgendjemand ändern kann. Diese Grundsätze in Artikel 1 und 20, die könnt ihr nicht ändern. Die bestehen. Auch in einer Demokratie, gerade in einer Demokratie, diese Vorstellung, dass ich etwas schütze, indem ich es begrenze, die ist einfach großartig. Ich glaube, das hat es vorher nicht gegeben und diesen Mut hätte heute auch niemand mehr und dieses Vertrauen in das Recht, so etwas niederzuschreiben. Deswegen mag ich diesen 79.3 so ganz besonders.
Der wurde mir hier schon ein paar Mal genannt und ich glaube, ja, es waren ausschließlich Juristen, die sich die Ewigkeitsgarantie rausgesucht hatten. Es hat aber noch niemand, egal ob zu Artikel 14 oder zur Ewigkeitsklausel, gesagt, ganz schön frech. Und das werde ich mir merken, das gefällt mir. Die Kombination aus frech und bedeutsam, aber ich stimme Ihnen da absolut zu. Herr Brede, bei welcher Gelegenheit würden Sie sagen, haben Sie selbst, egal ob beruflich oder privat oder vielleicht beides, zuletzt von unserem Rechtsstaat profitiert?
Morgens, wenn man aufwacht, profitiert man von dem Rechtsstaat, von der Sicherheit, von der Gewissheit, dass man aus der Tür rausgehen kann, ohne dass einem jemand auf den Kopf haut, und von der Gewissheit, dass man selbst auch niemanden auf den Kopf hauen muss, um zu seinem Recht zu kommen oder auch nur fair behandelt zu werden. Das ist mit jedem Atemzug ein Gewinn. Für mich persönlich natürlich auch deshalb, weil ich beruflich damit zu tun habe. Der Rechtsstaat ist mein Beruf seit weit über 30 Jahren. Ich bin Teil davon und freue mich und bin stolz darauf, dass ich mithelfen kann, dass dieser Rechtsstaat funktioniert mit den Dingen, die ich selbst mache und die in meinem Gericht und in dem Bezirk gemacht werden. Aber es ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Gefühl zu wissen, wir haben Regeln, diese Regeln werden eingehalten, sie werden überwacht und kontrolliert, und es gibt keine Willkür, die mich in irgendeiner Form ergreifen kann oder die mir mein Leben verändern kann, oder dass es dafür vernünftige Regeln gibt, die ich selbst auch für richtig oder jedenfalls für vernünftig halte. Das ist ein Riesengewinn, den ich selbst spüre.
Ich glaube, wir nehmen das oft viel zu selbstverständlich einfach hin oder vielleicht einfach gar nicht mehr wahr. Und mir wird just dieser Tage immer wieder aufs Neue bewusst, der Schutz gegen Willkür, wenn man einfach nur über einen großen Teich. Und ich glaube, das ist das einzig Positive, was man aus den ganzen Entwicklungen mitnehmen kann, dass man vielleicht mal ein bisschen wieder mehr drauf schaut, welche Privilegien wir eigentlich haben und welchen Schutz wir genießen. Und da sind wir ja wieder beim Thema Sicherheit, weil es passiert um uns herum gerade so viel, was einfach nur auf Willkür fußt, zumindest noch. Und wir hoffen, dass es so bleibt. Ist das bei uns ein bisschen anders. Auch wenn ich in jüngster Zeit, gerade mit Blick auf die Justiz, auch so ein paar Vorgänge zur Kenntnis nehmen musste, die mir so gar nicht gefallen. Also da gab es ja doch einige Vorfälle, die auch durch die Presse gegangen sind. Da sind wir noch nicht bei Willkür. Aber zumindest beim Thema Delegitimierung, das ist was, was mir relativ viel Sorgen macht. Herr Dr. Brede, wo sehen Sie sich? Es ist bei Ihnen natürlich eigentlich leicht zu beantworten, ne? Sowohl mit Blick auf den Beruf als auch aufs Private, aber gleichwohl gleiches Recht für alle Gäste. Wo sehen Sie sich gegenüber dem Rechtsstaat in der Pflicht und welchen Beitrag leisten Sie als Mensch, als Bürger, beruflich, privat für unseren Rechtsstaat?
Als Richter jeden Tag bin ich halt Teil von dem, was man als Rechtsstaat begreift. Ich arbeite daran mit, und als Gerichtspräsident habe ich eine Verantwortung dafür, dass das auch im gesamten Bezirk funktioniert. Insoweit ist das mein primärer Verantwortungsbereich hier in Baden-Baden und in dem Bezirk, dafür zu sorgen, dass hier wie in der Vergangenheit auch aktuell und in Zukunft Rechtssicherheit herrscht und die Menschen in angemessener Zeit zu ihrem Recht kommen und auf diese Art und Weise Sicherheit spüren. Außerdem ist es ganz enorm wichtig, diesen Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, den Punkt der Delegitimierung, die Zweifel an der Richtigkeit und an dem Funktionieren unseres Rechtsstaates immer auszuräumen, wo man ihnen begegnet. Ich kann es beispielsweise überhaupt nicht hören, wenn es so viele Menschen gibt, die mich darauf ansprechen, dass wir doch als Richter so fürchterlich überlastet seien und dass wir doch unsere Arbeit gar nicht machen könnten, weil wir zu wenig sind und alle viel zu viel zu tun haben und die Verfahren zu lange dauern. Das mag stimmen, in manchen Bereichen mehr als in anderen, aber nach meinem Eindruck, jedenfalls in dem Bereich, den ich überschauen kann, das ist Baden-Württemberg und das sind einige andere Bereiche, da funktioniert es wirklich ausgezeichnet. Wir haben eine Justiz, die im Vergleich zu den Zeiten, die ich auch noch erlebt habe, vor mehr als 30 Jahren, sehr viel schneller geworden ist, effektiver geworden ist, die wirklich toll arbeitet, die tolle Ergebnisse hat, und das alles mittlerweile in einer Art und Weise, die ohne obrigkeitsstaatliche Autoritätsmechanismen auskommt. Die Menschen verstehen, was wir tun. In unseren Urteilen stehen Dinge, die gelesen werden können, die man auch nachvollziehen kann. Das war vor 50 Jahren sicherlich nicht immer so. Da hat sich einiges getan und verbessert. Und in der übergroßen Mehrzahl der Fälle kommt man heute sehr viel schneller zu einem Urteil, als das noch früher der Fall war. Also der Rechtsstaat funktioniert in meinen Augen. Er funktioniert gut. Und diejenigen, die Zweifel daran haben, verfolgen damit gelegentlich eben genau den Zweck, den Sie genannt haben, nämlich den Zweck, staatliche Institutionen generell ein bisschen schlecht zu machen, um dann die eigenen Vorstellungen besser transportieren zu können. Und dagegen arbeiten wir. Arbeiten wir jeden Tag in der Justiz, um die Menschen eben davon zu überzeugen, dass es nicht so ist. Und ich glaube, das gelingt sehr gut, jedenfalls, soweit ich das mitbekomme. Dieser Blick über den großen Teich ist natürlich eines. Das, was wir in den USA jetzt erleben und was wir vor einigen Jahren noch für völlig undenkbar gehalten hätte, passt in ein Muster aus Handlungen, die sich befreien von dem, was wir als Recht uns gegeben und gesetzt haben und auf dem unser Frieden und auch unser Wohlstand über viele Jahrzehnte beruht hat. Das macht große Sorgen und zugleich erlebe ich und erleben wir, wie diejenigen, die das in den USA und in anderen Ecken dieser Welt gefördert haben, nun auch Einfluss nehmen bei uns mit sozialen Medien, die kontrolliert werden von Menschen und Institutionen, die nun nicht unbedingt das Wohl und Wehe des deutschen Volkes vertreten und sich auf die Fahnen geschrieben haben, sondern ganz anderen Interessen dienen. Das macht mir große Sorgen und das ist natürlich auch etwas, was für unseren Rechtsstaat eine Gefahr darstellt. Wobei die größte Gefahr für den Rechtsstaat, die größte Gefahr für unsere Rechtsordnung liegt darin, dass das Vertrauen in sie verloren gehen könnte. Denn alle Gesetze, auch unsere Verfassung, haben nicht die Kraft, sich selbst durchzusetzen. Auch wenn die Mütter und Väter unserer Verfassung in 79.3 das reingeschrieben haben. Die wussten natürlich auch, dass das nur Papier ist und dass ein solches Papier nichts durchsetzen kann. Und wenn ich sage, dass ein Gesetz unzulässig ist oder eine Partei verfassungswidrig, dann ist damit noch nicht viel mehr geschehen, als dass diese Aussage getroffen wurde. Eine Rechtsfolge in der Wirklichkeit kommt erst daraus, wenn die Menschen es auch für richtig halten und wenn sie dann diesem Rechtssatz Geltung verschaffen durch ihr Verhalten. Und dafür brauchen sie die Überzeugung, dass das Recht richtig ist, dass das Recht gerecht ist, dass es fair ist und dass es ihr Leben in einer vernünftigen Art und Weise regelt. Und dieses Vertrauen, diese Zuversicht müssen wir den Menschen jeden Tag vermitteln. Und das können wir auch und das tun wir auch.
Ich finde es spannend, dass Sie gerade auf das Thema Vertrauen nochmal gekommen sind. Sie sagten vorhin mit so viel Inbrunst, der Rechtsstaat funktioniert. Das sehe ich auch so. Ich bin ja auch Teil des Rechtsstaats als Anwältin. Und sofort habe ich aber im Hinterkopf wieder den Gedanken gehabt, ja, aber es gibt durchaus Menschen, die das Vertrauen so ein bisschen verloren haben in den Rechtsstaat. Das betrifft vielleicht nicht die breite Masse. Es betrifft aber doch eine nennenswerte Anzahl, die mir immer wieder auf Social Media über den Weg läuft. Also wenn ich da zum Teil sehe, was über unsere Justiz geschrieben wird, was über die Anwaltschaft geschrieben wird, und das kommt nicht immer orchestriert von irgendwelchen großen Playern, sondern es sind auch viele kleine Kommentare. Und ich hatte es im Kopf und Sie haben es gleich angesprochen, ist das Thema Vertrauen in den Rechtsstaat ein rechtsstaatliches Thema, das Sie aktuell besonders umtreibt oder würden Sie da noch ein anderes nennen?
Also das Thema, was mich sehr umtreibt, ich habe es ja schon angesprochen, ist das Thema der Demokratie. Das Thema, wie sieht unsere Demokratie aus und wie stabil ist unsere Demokratie gegenüber den Feinden der Demokratie? Und wenn wir über Demokratie reden, dann muss man von Anfang an auch immer die Zweifel benennen, die mit Demokratie seit jeher zusammenhängen. Unsere Vorstellung von der Demokratie stammt ja eigentlich von den alten Griechen. In Athen vor vielen tausend Jahren gab es eine Regierungsform, die man damals Demokratie nannte, auch wenn sie nach heutiger Vorstellung bestenfalls eine Vorstufe war, denn es durften nur die männlichen Bürger wählen, die Frauen und die Mehrzahl derjenigen, die in Athen lebten, durften nicht mitwählen. Trotzdem war es etwas anderes als das, was es vorher gab, die Monarchie oder eben das Herrschen der Reichen und Mächtigen. Und so hat es dann begonnen und letztlich ja einen Siegeszug angetreten. Von Anfang an gab es allerdings Kritik. Aristoteles war beispielsweise jemand, der Demokratie zwar für eine ganz ordentliche Regierungsform hielt, aber eine große Gefahr darin sah, dass Populisten, Demagogen, gute Redner in der Lage sein könnten, die Mehrheit der Menschen hinter sich zu bringen, auch wenn es gar nicht sinnvoll oder im Interesse dieser Menschen läge, allein durch ihre demagogische Redenskraft. Und daran habe ich mich ein paar Mal erinnert gefühlt, jetzt auch bei der letzten Bundestagswahl, als man spürte, wie sehr Tatsachen, Meinungen, Gefühle durcheinander gemischt wurden und keiner mehr ganz genau wusste, was ist jetzt eigentlich was, welchen Tatsachen können wir noch trauen, was stimmt eigentlich. Dazu kommt, dass in einem Wahlkampf Kurzstatements gefragt sind. Sie haben auf einem Podium vielleicht mal 30 Sekunden Zeit, wenn es hochkommt 45 Sekunden. Und wenn Ihr Nachbar, der von einer eher populistischen Partei kommt, dann einfach mal etwas behauptet, was nicht stimmt, aber er sagt es halt einfach, dann haben Sie keine Möglichkeit, dagegen irgendwie vorzugehen. Sie können jetzt die 30 Sekunden, die Sie haben, benutzen, um sich daran abzuarbeiten, zu erklären, dass das einfach nicht stimmt. Beispielsweise, wenn die AfD sagt, dass die Ausländerkriminalität dramatisch gestiegen ist und wir noch nie so viele Straftaten hatten wie im Moment, dann können Sie erklären, dass das nicht stimmt, dass die Kriminalstatistik ein ganz anderes Bild zeigt und dann sind Ihre 30 Sekunden rum und beim Publikum bleibt nur hängen oder ist jemand, der langweilt uns mit Fakten. Und deswegen bleiben dann solche falschen Nachrichten einfach hängen und beeinflussen die Menschen und bilden natürlich dadurch dann eine Emotion, eine Stimmung, auf der dann weiter agitiert werden kann. Ich glaube, die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes kannten das. Natürlich kannten sie das. Die Nazi-Zeit war ja massiv bestimmt durch genau dieses, dass Menschen sich verführen ließen durch Demagogen, durch Reden, in denen nur noch die Emotion angeheizt wurde und die Fakten keine Rolle spielten. Deswegen waren sie so vorsichtig in unserem Grundgesetz und haben viel versucht, um das, was sie erlebt hatten, nicht wieder zu erleben. Ich glaube aber, sie konnten sich nicht vorstellen, dass Social Media, dass die Möglichkeiten der Einflussnahme einmal so groß sein würden wie heute. Jeder von uns hat ein Handy. Die Bildschirmzeiten werden mir jedenfalls bei meinem Handy angezeigt und das ist teilweise erschreckend. Und ich glaube, es gibt da Menschen, die haben noch ganz andere Zeiten. Und das bedeutet, es gibt die Möglichkeit, ganz direkt diese Menschen zu erreichen, jeden Einzelnen zu erreichen, die Mehrheit zu erreichen und ihnen eine Wirklichkeit zu zeigen, die möglicherweise gar nicht wahrhaftig ist. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat seine Hauptaufgabe darin, dagegen anzugehen, aber ich habe jedenfalls noch keine Messenger-App des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf meinem Handy, die das erlauben würde und die eine solche Reichweite hat wie Instagram, TikTok oder was es noch so alles gibt. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem und das ist etwas, was mich wirklich umtreibt, zusammen mit diesem Gefühl, dass es keine echten Wahrheiten mehr gibt, was ich auch erlebe, wenn ich mich mit Freunden unterhalte. Auch mit Menschen, die viel lesen, die sich bilden, trotzdem haben wir teilweise unterschiedliche Wahrheiten. Und dann googeln wir und versuchen rauszufinden, was stimmt denn jetzt eigentlich? Und meistens finden das gar nicht raus, weil es dann eben unterschiedliche Wahrheiten auch im Netz gibt. Also das ist was, was mich umtreibt.
Ja, kann ich verstehen. Das beschäftigt mich auch sehr. Und ich würde mir gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also ich schaue mir wirklich viele politische Sendungen an, Debatten. Und so manches Mal, egal ob es eine Talkrunde ist oder was Vergleichbares, denke ich mir immer, wie wäre es denn jetzt bitte mit einem Live-Fact-Check? Also, weil man hat ja immer wieder Gäste auf den Podien sitzen, die ungebremst offensichtlich Falsches äußern und trotzdem werden sie immer wieder eingeladen und das ist was mich zum Beispiel beschäftigt, weil da ja auch noch zusätzlicher Raum geschaffen wird. Weil es sind ja gar nicht alle Menschen, die es betrifft oder die sich dafür interessieren, auf Social Media unterwegs. Der Rest guckt sich dann Sendungen an. Und da denke ich immer, genauso wie wir auf Social Media hinterherrennen, dann Fake News aufarbeiten, da gibt es ja wirklich viele engagierte Accounts, die dann immer wieder was aufgreifen, erklären. Und auch da sieht man, während ich in 10 Sekunden einen populistischen Nonsens raushauen kann, der sich dann viral verbreitet, brauche ich mindestens 90 Sekunden oder sehr viel länger, um zu erklären, warum das falsch ist. Und ich hätte mir manchmal gewünscht im Vorfeld der Wahlen, mach doch einfach Live-Faktenchecks. Nicht hinterher nachliefern, sofort einblenden. Und dann könnte man sich so Dinge ersparen, wie nachzurechnen, sind denn 17 Cent mehr als 40? Um jetzt nur ein Beispiel zu nennen. Ich sehe das auch mit dem Gefühl, dass es verschiedene Wahrheiten gibt, weil es sehr viel Eigeninitiative erfordert, nochmal selber einen Faktencheck zu machen, nochmal nachzugucken. Wer ist denn bereit, nochmal in die Kriminalstatistik, die Sie vorhin angesprochen hatten, reinzugucken und nochmal selber nachzuschauen? Es gibt Menschen, die tun das. Es ist aber mit sehr viel Aufwand verbunden, nochmal einen zweiten und dritten Faktencheck selber zu machen. Und das ist so ein Ding, das ich immer gerne als Liefermentalität bezeichne. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, das, ja, ich will nicht nur sagen Nachrichten, sondern einfach ganz generell Medien, auch soziale Medienkonsums, das geliefert wird. Mhm. Und manchmal ein bisschen die Bereitschaft fehlt zu hinterfragen. Das ist auch was mir große Sorgen macht. Gibt es denn vielleicht noch ein Thema, Herr Dr. Brede, für das Sie sich mehr Aufmerksamkeit wünschen? Das muss ja nicht zwingend das sein, worüber man sich die größten Sorgen macht.
Also ich würde mir wünschen, beim Thema Aufmerksamkeit, dass wir alle aktiver werden, wenn wir spüren, dass Dinge nicht so laufen und in eine Richtung gehen, die wir nicht gut finden. Ich habe es im Wahlkampf erlebt und erlebe es eigentlich vorher und nachher auch, dass man in Situationen ist, wo man mitbekommt, dass Menschen einfach irgendwo falsch abgebogen sind, dass man in Gespräche gezogen wird, die einem unangenehm sind, weil die Menschen einfach Dinge sagen, die einen stören. Und ich würde mir wünschen, dass man in den Situationen die Kraft hat, dieses Gespräch anzunehmen und mit den Menschen zu reden, auch wenn man das Gefühl hat, das bringt jetzt gar nichts. Die sind komplett verbohrt. Aber ich habe im Wahlkampf erlebt, leider nicht besonders häufig, aber immerhin ein, zweimal, dass Menschen, die einem sehr, sehr negativ gegenüberstanden und die mit den klassischen Sprüchen kamen, so von wegen, die Ausländer sind an allem schuld und die Grünen haben was weiß ich nicht alles getan, sind eigentlich letztlich an allem auf dieser Welt schuld, dass man diesen Menschen nicht, jedenfalls nicht am ersten Moment aufgeben darf, sondern es sich lohnt, ein Gespräch zu führen und zu schauen, was steckt eigentlich dahinter. Gibt es tatsächlich Informationen, die zu dieser Meinung führen, oder ist es einfach nur ein Gefühl, das aus irgendeiner Richtung gesteuert wird, die man vielleicht aufdecken kann, die man vielleicht auch einfach ein bisschen ermitteln kann, wo man herausfindet, wo drückt jetzt eigentlich der Schuh? Was ist es jetzt eigentlich, was dich zu dieser Meinung gebracht hat, und bist du bereit, darüber zu reden? Und das kommt schon vor, dass Menschen bereit sind, darüber zu reden. Und es kommt schon vor, dass Menschen einem dann sagen, ja, ich weiß es ja auch nicht, aber ich habe das halt so gelesen, oder man hört das halt überall. Und dann hoffe ich, auch bei mir, ich habe auch nicht immer die Geduld, aber dass man jedenfalls hin und wieder dann die Geduld hat und sagt, okay, dann reden wir drüber. Dann schauen wir doch mal, ob ich da irgendwas dazu beitragen kann, diese Unsicherheit, die da entstanden ist, irgendwie aufzudröseln. Oder wenn Menschen mir mit völlig unsachlichen Dingen begegnet sind. Also im Wahlkampf war der Klassiker, dieser Robert Habeck, der ist ja Kinderbuchautor, und die Annalena Baerbock, wie die sich schon anzieht. Das kann man natürlich sofort abhaken und kann sagen, okay, brauchen wir nicht weiter reden, das ist jetzt eine Ebene, da kommen wir nicht weiter. Aber manchmal kommt man dann eben doch weiter, wenn man sich drauf einlässt. Das ist schwierig, und natürlich gewinnt man Wahlen auch nicht dadurch, dass man einzelne Menschen überzeugt. Aber jetzt ist ja der Wahlkampf glücklicherweise vorbei und wir sind in einer Phase, in der wir auch wieder ganz normal miteinander reden können. Und ich glaube, es lohnt sich, dass wir solche Gespräche dann annehmen und Menschen ernst nehmen in dem, was sie sagen, auch wenn es uns auf den ersten Blick dumm vorkommt oder irgendwie ganz komisch. Und wir eigentlich mit solchen Überzeugungen gar nichts zu tun haben wollen. Trotzdem hilft es nichts. Die sind da, und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns damit auseinandersetzen.
Das denke ich auch. Und ich habe immer die Hoffnung, ich finde solche Gespräche auch anstrengend. Ich finde die anstrengend, man hat manchmal keine Lust dazu. Manchmal sind es auch keine persönlichen Gespräche, sondern vielleicht Online-Diskussionen.
Mhm.
Und manchmal mag man einfach nicht. Ich versuche aber auch, dem nicht, oder sagen wir nur in Ausnahmefällen, aus dem Weg zu gehen, weil ich auch schon positive Erfahrungen gemacht habe. Dass eben jemand da doch bereit ist, zuzuhören und dann selber vielleicht erkennt, ja, okay, das hat mir wirklich nur jemand erzählt oder das haben mir auch mehrere erzählt, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke und da mal hingucke, hoppla, vielleicht ist da was dran. Und meine Hoffnung ist immer, natürlich kann man nur einzelne Menschen überzeugen, aber vielleicht sind die dann diejenigen, die im nächsten Gespräch mal sagen, ja, ja, habe ich auch gedacht, aber das ist gar nicht so. Mhm. Also genauso wie ich glaube, dass ich Positivität oder nettes Lächeln weiter fortpflanzen kann, hoffe ich halt auch, dass die Bereitschaft, in den Diskurs zu gehen, wenn jemand eine positive Erfahrung macht. Das sind immer zwei Menschen, die da eine positive Erfahrung machen. Wenn man sachlich, obwohl man ganz anderer Auffassung ist, vielleicht sachlich sich über was unterhalten kann und dann was austauscht, dass vielleicht auch derjenige dann wieder bereit ist, am nächsten Stammtisch, das nächste Mal beim Bäcker in der Schlange, einfach auch mal zu sagen, ja, ich glaube, das ist aber vielleicht doch gar nicht so. Mhm. Und ich glaube deswegen auch, das ist die Mühe wert und da sind wir alle gefordert. Also ganz egal, ob Richter oder Anwältin, ob Politiker oder Nicht-Politiker, mit den Menschen zu sprechen, die uns umgeben, weil die bleiben ja da. Und wir bleiben ja hoffentlich auch da. Von daher, schönes Thema, das mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte. Herr Dr. Brede, dieses kleine Format heißt ja Mir Menschen im Rechtsstaat und es geht immer darum, von mir zu dir aufs Ohr. Haben Sie eine Botschaft an meine Lauscherinnen und Lauscher da draußen, einen Gedanken, etwas, das Sie jetzt gerade in diesem Moment gerne loswerden wollen?
Ja, also was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, gerade als Reaktion auch auf das, was Sie gerade gesagt haben. Ich finde es ganz enorm wichtig, dass wir gerade, wenn wir wissen, dass Medien immer über Aufregung und Skandale funktionieren, dass wir, soweit wir die Möglichkeit dazu haben, das Positive und Nicht-Skandalöse auch thematisieren. Die Aufregung über korrupte Politiker ist das eine. Aber ich finde es auch wichtig, dass man in jedem Gespräch deutlich macht, dass diejenigen Politiker, die man selbst kennengelernt hat und wahrscheinlich die übergroße Mehrheit, wahrscheinlich 99,9% der Politiker eben einfach nur mit richtig viel persönlichem Engagement ihre Arbeit machen. Und das gilt für ganz viele andere auch. Wenn der VGH oder irgendein Obergericht in Berlin wieder mal eine komische Entscheidung getroffen hat, dann ist es wichtig, dass man das nicht mitskandalisiert. Das tun schon die Zeitungen mit den großen Buchstaben. Es ist wichtig, dass man deutlich macht, ja, das kommt vor, klar, aber 99,9% aller Entscheidungen sind einfach nur richtig gut. Die sind auch so, dass man sich überhaupt nicht drüber aufregen kann. Da kann man nichts skandalisieren. Die sind echt richtig gut. Und so ist es eben mit unseren Institutionen. Klar, manches funktioniert nicht. Und bitte ist Berlin. Klar, in Berlin gehört es ja irgendwie zum guten Ton, dass das ein oder andere nicht funktioniert. Und das macht möglicherweise auch diesen wahnsinnigen Erfolg von Berlin aus. Trotzdem ist es wichtig, dass man immer wieder klar macht, es funktioniert doch eigentlich richtig gut. Und das, was in der Zeitung steht, das steht da, weil die sich einfach besser verkauft, wenn da ein Skandal vorne draufsteht. Eine Nachricht, und das wissen wir immer schon, eine gute Nachricht oder die Nachricht, dass alles prima funktioniert, die verkauft sich nicht. Da guckt ja keiner hin. Also wenn ich Klicks generieren will, dann muss ich irgendwas richtig Krasses sagen. Aber unsere Ordnung, unser Rechtsstaat, über den wir hier reden, der ist halt nicht krass. Der funktioniert einfach. Der funktioniert gut, weil da gut ausgebildete, hochmotivierte Menschen gute Arbeit leisten. Jedenfalls weit überwiegend. Das ist nicht krass. Das ist auch kein Skandal. Aber das ist so. Und davon profitieren wir alle. Und ich würde mir wünschen, wenn es darum geht, den Hörern zu sagen, was man sich selbst wünscht. Ich würde mir wünschen, dass Menschen, die das wissen, das auch sagen. Und nicht mitmachen bei dem Bashing, was so gerne in den Medien vorgeführt wird. Übrigens auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der mich da auch fürchterlich aufregt. Selbst im Deutschlandfunk funktioniert eine Nachricht am besten, wenn sie irgendwie ein Aufreger ist. Wenn man dazu die Erklärung bekommt, warum es eigentlich gar nicht so aufregend ist, dann kommt es schon wieder gar nicht. Also das wäre wichtig, dass man das in sein Leben irgendwie mit einbaut und selbst so ein bisschen der Botschafter für das Funktionieren der Dinge wird.
Finde ich eine sehr schöne Botschaft. Und ich glaube, letzten Endes könnten wir alle auch was dazu beitragen, dass nicht mehr nur die Skandalnachricht klicken. Ich kann ja selbst entscheiden, klicke ich drauf oder nicht. Und bei mir ist es ganz oft so, manchmal nervt einen schon die Überschrift. Und ich lese den Artikel dann nicht. Es sei denn, ich bin beruflich dazu gezwungen, weil es um die Justiz geht oder um die Anwaltschaft, dann muss ich natürlich mal reingucken. Aber ansonsten wird es von mir mit Nichtbeachtung gestraft, wenn ein Artikel schon in der Überschrift klar macht. Man weiß das ja, wenn man viel Nachrichten konsumiert, weiß man genau, worauf das hinausläuft. Ich lese es dann nicht. Und je mehr Leute das dann nicht lesen, desto geringer sind die Klickzahlen. Und das wäre doch mal eine schöne Möglichkeit, um zu sagen, das regelt dann der Markt. Und wenn genug mitmachen, würde das auch funktionieren. Und ich glaube, da kann sich jeder ab und zu mal an die eigene Nase packen. Muss ich da jetzt draufklicken oder nicht? Es wird im Zweifel, wenn man es der Überschrift schon anmerkt, sowieso nichts mit Gehalt sein. Wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit. Also eine sehr schöne Botschaft, Herr Dr. Brede. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Insbesondere, da es heute so wahnsinnig heiß ist, während wir aufzeichnen. Es ist eigentlich später Nachmittag, aber bei Ihnen, glaube ich, weit über 30 Grad, bei mir auch. Und wir haben die Hirnzellen ganz schön brüten lassen heute.
Ich hoffe sehr, dass wir nicht hinterher, wenn wir uns diese Aufzeichnung angucken, feststellen, dass die Hitze doch mehr kaputt gemacht hat, als wir das so gespürt haben.
Ich denke nicht.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich finde Ihr Format großartig und folge ihm auch und bin gespannt auf alles, was noch kommt.
So einiges, denke ich. Jetzt erstmal die Episode mit Ihnen. Ich danke Ihnen.
Danke Ihnen.
Ich hoffe, wir haben euch Lauschern da draußen heute wieder einige Denkanstöße mit auf den Weg gegeben. Und damit aus dieser kleinen Idee was richtig Großes wird, abonniert diesen Podcast, folgt mir auf Instagram, TikTok und YouTube und teilt diese Episoden, was das Zeug hält. Und ihr da draußen nicht vergessen, ihr alle seid Mensch und damit Teil von mir, Menschen im Rechtsstaat. Something good.